Pergamon, das achte Weltwunder von Holger Sonnabend. Ein Hörbuch von Auditorium Maximum, dem Hörbuchverlag der WBG. Gesprochen von Axel Thielmann. Das achte Weltwunder? An ein Weltwunder möchte man gerne glauben, wenn man vor dem grandiosen Pergamonaltar im Pergamonmuseum auf der Berliner Museumsinsel steht. Doch unglücklicherweise vergab die Antike das elitäre Etikett Weltwunder nur an 7 Bauwerke. Die Pyramiden von Gizeh in Ägypten, die hängenden Gärten der Semiramis in Babylon, das Heiligtum der Artemis in Ephesos, die Statue des Göttervaters Zeus im Zeus-Tempel in Olympia, das Mausoleum des Fürsten Mausolos von Halikarnassos, den Koloss von Rhodos und den Leuchtturm von Alexandria. Auf der anderen Seite kursierten neben diesen offiziellen, kanonischen Weltwundern eine ganze Reihe von konkurrierenden Listen, auf denen viele andere große Bauwerke der Antike verzeichnet waren. Wie zum Beispiel der Palast der persischen Könige in Persepolis oder die Hagia Sophia in Konstantinopel. So gab es neben den 7 Weltwundern immer auch ein 8., ein 9., ein 10. Weltwunder. In der Summe waren es dann mehr als 20 potenzielle Kandidaten. Angesichts der architektonischen Imposanz und der künstlerischen Raffinesse des Pergamonaltars kann es nicht weiter überraschen, dass er tatsächlich in wenigstens einer Weltwunderliste der Antike seinen verdienten Platz erhalten hat. Bei Lucius Ampelius, einem Autor der römischen Kaiserzeit, in dessen Enzyklopädie mit dem Titel »Liber Memorialis« und dort in der Rubrik Miracula Mundi. Kunst und Geschichte. Der Pergamonaltar ist ein Kunstwerk. Er ist aber auch ein höchst lebendiges Stück Geschichte, denn er wurde nicht erbaut, um von der Nachwelt bestaunt zu werden. Er wurde gebaut, weil die Könige von Pergamon ein vitales Interesse daran hatten, der damaligen Welt eine Botschaft zu übermitteln. Der Pergamonaltar war die marmorne Visitenkarte einer Herrscherdynastie, die danach strebte, Anerkennung zu finden. Und Anerkennung war etwas, was die Könige von Pergamon tatsächlich nötig hatten, beziehungsweise was sie glaubten, nötig zu haben. Zu jener Zeit, als der Pergamonaltar entstand, spielte Pergamon auf der internationalen Bühne nicht die größte Rolle. Umso mehr versuchte man, Werbung in eigener Sache zu machen. Anlass zu Kritik hatte schon die Art und Weise gegeben, wie die Könige die Herrschaft über das Territorium rund um den steilen Burgberg von Pergamon gewonnen hatten. Deshalb müssen jetzt zunächst die Anfänger von Pergamon in den Blick genommen werden, bevor die Zeitsonde auf die Entstehungsphase des Pergamonaltars gerichtet werden kann. Das war etwa im Jahre 180 vor Christus, vielleicht auch ein wenig später. Gut 100 Jahre zuvor, genauer im Jahre 281 vor Christus, hatte die Geschichte Pergamons begonnen. Oder besser gesagt, damals begann die richtige Geschichte von Pergamon. Denn gesiedelt wurde in Pergamon schon viel länger, laut Ausweis der archäologischen Forschung seit dem 7. Jahrhundert vor Christus. Aber ab dem 3. Jahrhundert vor Christus bedeutet Pergamon nicht mehr nur den Namen einer Stadt, sondern auch den Namen eines Reiches, das sich in seiner besten Zeit über ein großes Territorium erstreckte. Der Ort bot sich auch geradezu dazu an, in Besitz genommen zu werden. Ein beherrschender, 330 Meter hoher, steiler Burgberg im Nordwesten der heutigen Türkei, nicht am Meer, sondern geschützt im Inland gelegen, in der Ebene des Flusses Kaikos, bei der heutigen Stadt Bergama, die Herkunft ihres Namens vom antiken Pergamon nicht verleugnen kann. Von den frühen Bewohnern ist nicht viel bekannt, wie überhaupt die Geschichte Pergamons in dieser Zeit weitgehend im Dunkeln liegt. Das änderte sich schlagartig zu Beginn des 3. Jahrhunderts vor Christus. 323 vor Christus war Alexander der Große, der König der Makedonen, gestorben, nachdem er in kurzer Zeit Kleinasien und große Teile des Orients erobert hatte. Unter seinen Generälen brachen daraufhin erbitterte Kämpfe um die Nachfolge aus, die Diadochenkämpfe, so benannt nach dem griechischen Wort für Nachfolger. Bald stellte es sich heraus, dass keiner der Generäle in der Lage war, das gesamte Alexanderreich, das sich von Griechenland bis zum Indus erstreckte,
Sample complete. Ready to continue?